Die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit Aufeinander zugehen, gemeinsam Jesus vertrauen, Apostelgeschichte 14, 8 bis 20. Das ist aber mehr so eine Art, wie soll man sagen, technisch Vorwegtitel gewesen. Als ich die für den Gemeinde, für den Sonntagsbrief brauchte, war ich mit der Predigt noch nicht fertig. Im Nachhinein würde ich sagen, so ganz passt es nicht, aber ihr könnt ja mal schauen, was ihr dann am Ende der Predigt dazu sagt. Es hat sich etwas anders entwickelt. Manche sind unterwegs. Schön, dass wir doch so zahlreich heute Morgen hier sind. Manche sind unterwegs und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und so ging mir das auch. Als ich Abitur gemacht habe, ist jetzt schon mittlerweile einige Jahrzehnte her, da habe ich eine sogenannte Interrail-Tour gemacht. Das war damals total in. Da konnte man einen Monat lang durch ganz Europa fahren, jeden Zug nutzen, außer ICEs. Und dann habe ich auf die Weise dann mal ganz Europa kennengelernt und bin also einen Monat lang unterwegs gewesen. Und relativ zeitig bin ich irgendwo in Mailand angekommen, des Nachts natürlich, weil man fährt immer nachts, damit man die Übernachtung spart. Bin also des Nachts da angekommen und bin dann morgens in Mailand, wollte also hier das Abendmahl von Leonardo da Vinci mir ansehen und zunächst mal den Mailänder Dom. Ich sitze also am Mailänder Hauptbahnhof, früh morgens auf einer Parkbank und überlege, wie komme ich denn jetzt zum Mailänder Dom? Für alle, die etwas jünger sind, damals gab es noch kein Internet, also kein Google Maps, es gab keine Handys, es gab alles nichts, was man heute braucht. Keine Übersetzer, alles Mögliche. Man war irgendwie darauf angewiesen, sich durchzuschlagen. Die Tourist Information hatte ich nicht gefunden, saß also da auf der Parkbank und neben mir eine ältere Dame, so in meiner Erinnerung. Und ich frage sie, wie ich denn zum Mailänder Dom komme, mit meinen Englischmöglichkeiten, die ich damals hatte. Aber sie konnte überhaupt kein Englisch. Sie konnte nur Italienisch und ich konnte überhaupt kein Italienisch. Und dann habe ich ihr versucht, klarzumachen, was ich will. Sie war auch sehr freundlich und hat dann irgendjemand rangewunken. Der kam dann dazu und hat ihm was erzählt. Und ich habe auch versucht nochmal. Und dann noch jemand, so und immer mehr. Und alle haben sich wunderbar unterhalten. Ich bin irgendwann dann gegangen und habe dann doch die Tourist Information gefunden. Also es waren sehr freundliche Menschen und es war eine richtig gute Zeit. Dass man nicht die gleiche Sprache spricht und sich deswegen manchmal nicht so recht verständlich machen kann, ist auch heute noch möglich, aber umso mehr vor fast 2000 Jahren, als Paulus losgezogen ist in die weite Welt, um das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Es war eine besondere Zeit, die unserer heutigen sehr ähnlich ist. Man nennt das die Zeit damals Pax Romana, der römische Friede. Das ist so ein Euphemismus, also ein schön Färbereiwort. Es war jetzt kein Friedensreich, auch wenn vom Kaiser gerne so getan wurde, sondern es wurde natürlich mit Militärmacht befriedet, dieses Reich. Von 27 vor Christus rechnet man. Das ist dort, als Augustus König wurde, Kaiser wurde. Der hat es also geeint, das ganze Reich, dann bis ungefähr 180 nach Christus. Wie ich herausgefunden habe, war auch Asterix da gewesen. In die goldene Sichel hatte also, wie man sieht, eine Eskalation dort mit einem Römer, der ihn also anbrüllt und dann sagt, Asterix, ich sehe es kommen, ich breche noch den römischen Frieden. Also der römische Friede war ohnehin etwas brüchig, aber er hatte zum Vorteil, dass man in dieser Zeit wirklich ohne Probleme reisen konnte. Es waren sichere Handelswege. Das ist was Besonderes. Also ein paar hundert Jahre vorher oder ein paar hundert Jahre später wäre das gar nicht mehr so gegangen. Und man hatte eine gemeinsame Sprache. Das Englisch der damaligen Zeit war Griechisch. Wir hatten da vor einigen Wochen schon mal darüber nachgedacht. Und das war ein guter Zeitpunkt, den Gott sich ausgesucht hat, dass er gerade in dieser Zeit Jesus gekommen ist und dann die junge Gemeinde losgelegt hätte. Wie gesagt, ein paar hundert Jahre vorher oder nachher wäre es gar nicht mehr so einfach gewesen. Man konnte gut reisen. Und das haben viele wahrgenommen, unter anderem eben auch der Apostel Paulus. Wir haben in der Apostelgeschichte ja die vier Missionsreisen. Also zunächst die ersten beiden waren in der Gegend, wo die heutige Türkei ist, Kleinasien. Dann in der dritten ist er dann nach Europa gekommen. Und die vierte war eigentlich keine Missionsreise mehr, da wurde er dann als Gefangener nach Rom gebracht, wo er dann auch als Märtyrer gestorben ist. Aber das war nur möglich, nicht nur möglich, aber es war gut möglich, weil es eben das Reisen halbwegs sicher war und man sich verständigen konnte. Wir wollen heute einen Blick in diese Gegend werfen, nämlich bei der ersten Missionsreise ist Paulus nach Lyakonien gekommen. So heißt diese ganze Gegend dort. Er ist also in Antiochia gestartet. Das war sozusagen seine Heimatgemeinde. Und dann über Zypern bis dorthin. Und in diesen drei Orten, die dicht beieinander liegen, Ikonion, Lystra und Derbe, da war er also unterwegs und hat das Evangelium von Jesus erzählt. Und vor unserem Text, den wir uns gleich anschauen wollten, da steht zum Schluss, dort waren sie frohe Botschafter. Evangelisten kann man das auch nennen, aber sie haben die frohe Botschaft Paulus und Barnabas weitererzählt. Dort waren sie frohe Botschafter. Und wie sie das gemacht haben und was sie da bewegt hat, das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. In der Apostelgeschichte 14 ist ein Bericht, wo Paulus eben in diesem Lystra ist. Und ich lese uns mal die ersten Verse dort, 8 bis 10 und wie so oft aus der Basisbibel. In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah, dass der Mann fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut, Paulus laut, stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Das ist das Setting dieser Geschichte, dieses Berichtes. Paulus redete, steht hier so blass mittendrin. Wir können davon ausgehen, dass er nicht irgendwelche Geschichten erzählt hat, wie er vielleicht in Mailand mal war oder sowas, sondern er hat das Evangelium verkündet. Er hat also die gute Nachricht weitergesagt. Er hat sich dorthin gestellt und den Menschen versucht nahezubringen, wer Jesus ist. Also Paulus frohbotschaftet da gerade. Er verkündet die gute Nachricht von der Rettung in Christus. Das möchte er den Menschen nahebringen. Was das bedeutet, dass dort Jesus gekommen ist, was er gesagt hat, was er gelebt hat und dass er dann für alle Menschen gestorben ist und von Gott auferweckt wurde, das alles hat er dort erzählt. Und nun schaut er sich um und während er dort erzählt, fällt ihm ein Mann, wie auch immer, besonders auf. Hier steht, er sah, dass der Mann fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Ich weiß nicht, wie Paulus das gesehen hat. Ich würde eher sagen, dass es sich hier um ein inneres Sehen geht. Also, dass er vom Geist Gottes einen Eindruck hatte, dieser Mann ist besonders angesprochen. Vielleicht mehr als die anderen. Und hier steht, dass dieser Mann darauf vertraute, geheilt zu werden. Da bin ich hängen geblieben. Ich habe mir überlegt, was soll das denn nun eigentlich bedeuten? Entweder, es gibt so zwei Möglichkeiten, wenn wir das so lesen, dann klingt das so, als wenn dieser Mann darauf vertrauen würde, dass dieser Paulus ihn jetzt heilen könnte. Also dieser Mensch, der von Kindheit an gelähmt war, der sein Leben lang damit gelebt hat, dass er sich nicht bewegen kann, der soll jetzt auf die Idee gekommen sein, dieser Paulus heilt. Das heißt, wenn das so wäre, dann müsste zum einen Paulus so eine Art Heilungsprediger gewesen sein. Er hat das immer wieder getan, aber das müsste ein Schwerpunkt seiner Predigt gewesen sein. Jesus kann heilen, heute hier. Sonst wäre dieser Mann, glaube ich jedenfalls, nie auf die Idee gekommen, dass er heute, wo er doch von Kindheit an gelähmt war, sich nicht bewegen könnte, geheilt werden kann. Diese Worte, die wir hier so lesen, die natürlich im Rahmen dieser Heilungsgeschichte so klingen, kann man auch anders übersetzen. Genau die gleichen Worte werden sonst auch anders übersetzt oder anders gefüllt. Man könnte auch übersetzen, er sah, dass der Mensch fest daran glaubte, gerettet zu werden. Es sind genau die gleichen Worte, es sind genau der gleiche Inhalt. Und ich vermute, dass das eher der Sinn der Geschichte ist. Dieser Mann hat das Evangelium gehört von Paulus und ist zum Glauben gekommen. Hat gemerkt, Jesus, dem will ich mich anvertrauen, mit dem will ich leben. Und das sieht Paulus hier in diesem Mann. Er sieht, da ist einer zum Glauben gekommen. Meine Predigt, mein Frohbotschaften ist angekommen. Dieser Mann hat sich Jesus anvertraut. Er glaubt das, was ich ihm erzähle. Er wurde bewegt dazu. Paulus schreibt im Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist eine der nächsten Stellen, wo Paulus sich mal darüber auslässt, wie Glaube eigentlich entsteht, wie das ist, wenn jemand gläubig wird. Und das sehen wir hier, was hier passiert ist. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, weil gut, Luther steht da aus der Predigt, das ist aber natürlich eine Engführung. Also das bedeutet, nicht nur am Sonntagmorgen kann das passieren, sondern überall dort, wo erzählt wird. Der Glaube entsteht, er wird von Gott bewirkt unter der Verkündigung der guten Nachricht. Also das ist ja eine Formulierung, kommt, das ist so halb passivisch, das ist nicht aktiv vom Menschen her, sondern da geschieht etwas von Gott her. Wenn das Evangelium, die gute Nachricht verkündigt wird, darunter entsteht Glaube, da bewirkt Gott Glaube. Das ist ein Geheimnis. Wir wollen das immer gerne in irgendwelche Abschnitte bringen, in irgendwelche Sachen, die man tun muss, Schritte 1, 2, 3, 4, wie man gläubig wird. Die Bibel lässt das im Geheimen, denn das ist Gottes Handeln. Er entsteht, wenn die gute Nachricht verkündet wird. Und was diese gute Nachricht ist, das sagt Paulus hier im zweiten Teil, nämlich das Wort Christi. Auch schon vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß nicht mehr genau, hatten wir uns das mal angeschaut, dass diese Genitivverbindungen im Neuen Testament immer ganz kritisch sind. Das Wort des Christus, das kann zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, es ist das Wort, das von Christus berichtet. Also die gute Nachricht sind nicht nur irgendwelche schönen Dinge, die man so sagt zu Religion und Glauben, sondern die gute Nachricht handelt von Jesus Christus. Es geht darum, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er uns Gott nahegebracht hat. Es geht darum, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferweckt wurde. Das ist der Inhalt der guten Nachricht. Es geht um Jesus. Es geht nicht nur um Gott, nicht nur um Religion, um irgendwelche Ansichten, sondern es geht um Jesus Christus ganz zentral. Aber das ist nicht alles. Das wäre nur der Inhalt. Nicht überall da, wo irgendwo von Christus die Rede ist, ist das in diesem Sinne Wort Christi, sondern es bedeutet zugleich, dass dieses Wort auch durch Christus wirksam wird. Das Wort wird dann zum Wort Christi, das zum Glauben führt, weil Christus selbst als der Auferstandene, als der erhöhte Herr bewirkt, Glaube bewirkt. Das ist das Wunder des Gläubigwerdens. Das ist das, was wir als Menschen nicht machen können. Dort, wo das Evangelium verkündet wird, die gute Nachricht, dort bewirkt Christus Glaube in diesem Erzählen, wie auch immer das passiert. Wenn du dich fragst, wie bin ich eigentlich gläubig geworden? Wie habe ich eigentlich irgendwie Jesus erkannt, wenn das so ist, dass du das schon getan hast? Dann wirst du das wahrscheinlich gar nicht so richtig festmachen können. Da wirst du vielleicht sagen, ja, da war eine Predigt oder da hat mir jemand was gesagt oder da habe ich was erlebt, aber dabei ist Glaube entstanden, plötzlich, und irgendwie habe ich gemerkt, ich bin dabei, mich Christus anzuvertrauen. Das ist das, was meines Erachtens hier passiert. Paulus verkündet das Evangelium, Christus wirkt darin und dieser Gelähmte wird gläubig. Er nimmt das für sich an. Und das sieht Paulus, das kann er irgendwie geistlich wahrnehmen. Und dadurch und darin kommt Paulus auf die Idee, ihn zu heilen. So würde ich die Reihenfolge hier sagen. Ich würde nicht sagen, dass Paulus irgendwie gesehen hat, dass dieser Mann heilungswillig war oder geheilt werden wollte oder so. Ich glaube, der wäre nie auf die Idee gekommen, dass er, wo er sein Leben lang sich damit arrangiert hat, dass er so lebt, wie er lebt, dass er geheilt wird. Paulus spricht ihn an und sagt ihm, dass er aufrecht stehen soll, sich hinstellen soll, dann sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Also im Namen Jesu hat Paulus hier gehandelt und geredet und dieser Mensch ist geheilt worden. Paulus sagt das später mal, als er mit den Korinthern in Auseinandersetzung ist, im 1. Korinther 2, Vers 4. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Also Paulus hat damit gerechnet, dass das, was er sagt, nicht nur gute Gedanken sind, philosophische Beiträge, religionswissenschaftliche Ergänzungen oder sowas, sondern er hat damit gerechnet, dass darin Gott wirkt und dass es nicht nur beim Reden bleibt, sondern dass sich Gottes Geist und Gottes Kraft auch erweist in dem, was gesagt wird. Dass Menschen heil werden, dass Menschen gesund werden, dass sie neu erneuert werden. Wir lesen das heute vielleicht mit anderen Augen etwas, weil wir das eher selten erleben, dass Menschen jetzt so in dieser Weise geheilt werden. Aber dass das geschieht, dass Gottes Geist wirkt, dass Menschen im Hören des Evangeliums erneuert werden, neuen Mut bekommen, getröstet, gestärkt werden, auch geheilt werden, all das erwarten wir, dass Gottes Handeln auch darin sichtbar wird, dass es nicht nur Worte sind. Also Paulus hat darin Erfahrung und hat das auch immer wieder so wahrgenommen. Und hier in diesem Fall sagt er das diesem Menschen zu und der lässt sich darauf ein und tatsächlich. Und als der Lukas das hier geschrieben hat, hat er das zum einen einfach wiedergegeben, was passiert. Am Anfang heißt es, dieser Mann hat noch nie einen Schritt getan. Und dann am Ende heißt es, er tat die ersten Schritte. Das beschreibt jetzt meines Erachtens aber nicht nur so rein den physikalisch-biologischen Vorgang, der jetzt da zu beobachten war, der medizinische, sondern das ist zugleich, bedeutet zugleich, vorher war er ohne Jesus unterwegs, hat noch nie einen Schritt im Glauben getan und jetzt tut er erste Schritte in der Nachfolge Jesu. Er ist ein neuer Mensch geworden, das nicht nur, weil er jetzt laufen kann, sondern weil sein Herz erneuert wurde und verändert wurde. Und jetzt folgt er Jesus nach und jetzt kommt ein Schritt nach dem anderen. Diese drei Verse sind aber erster Auftakt zu dem, was dort passiert ist. Und spannend geht es weiter. Als die Leute sahen, was Paulus getan hatte, riefen sie auf Lyakonisch: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Stadttor. Zusammen mit den Leuten wollte er den beiden Opfer darbringen. Paulus und Barnabas werden hier mit etwas konfrontiert, mit dem sich die Missionsgeschichte später beschäftigt hat. Und sie nennen das die Herausforderung der Inkulturation. Dass also die gute Nachricht von Jesus immer wieder in eine neue Kultur gesagt werden muss. Und dass das nicht nur wegen der Sprache, mitunter nicht ganz reibungslos geht. Ich will uns mal das versuchen vor Augen zu führen, was das für uns bedeutet. Wenn ich sehe, so die meisten von uns sind relativ hellhäutig im Gesicht. Nicht alle, aber die meisten. Manche sind auch gut durchgebräunt mittlerweile, weil ja Hochsommer ist. Wenn du dir Jesus vorstellst, wird Jesus wahrscheinlich irgendwie so ähnlich aussehen. So vor deinem inneren Auge. Mal mehr blond, mal weniger blond gelockt, aber auf jeden Fall im Gesicht hellhäutig. Ein typischer Jesus, wie wir ihn von Gemälden oder aus manchen Filmen kennen. So sieht unser Jesus so normalerweise aus, wie wir ihn uns vorstellen. Manche stellen sich Jesus vielleicht so vor. Das fänden wir jetzt schon, die meisten wahrscheinlich etwas befremdlich, weil das nicht unser Bild ist von Jesus, auch schon gar nicht mit Rasterlocken. Also das geht ja irgendwie gar nicht. Manche stellen sich, also ein afrikanischer Jesus, vielleicht chinesisch vor. So sieht Jesus auf Chinesisch aus. Vielleicht erkennt ihn der ein oder andere. Und manche japanischen Jesus habe ich nur in klein gefunden. Ein kleiner, süßer Jesus dort auf Japanisch. Jeder stellt sich Jesus so vor, wie es ihm und der eigenen Kultur entspricht. Es gab Menschen, die vor einigen Jahren mal versucht haben, Jesus zu rekonstruieren aufgrund dessen, was wir historisch von ihm wissen. Und die haben gesagt, er muss in etwa so ausgesehen haben, also jetzt vom Typ her. Nämlich wie ein Mensch im alten Orient, ein Jude des alten Orients, so ähnlich werden sie wahrscheinlich ausgesehen haben. Also wenn du das nächste Mal deinen syrischen Nachbarn oder deinen persischen Gemüsehändler begrüßt, dann sagst du, ah ja, so ähnlich wird Jesus wahrscheinlich ausgesehen haben. Aber darum geht es gar nicht, sondern wir lesen in Philipper 2, Vers 7, Christus wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wieder ein Mensch. Und er kommt uns so, wie wir sind, nahe. Also wir müssen uns nicht vorstellen, dass Jesus, wie er damals vielleicht ausgesehen haben mag, sondern er darf uns entsprechen. Er darf uns entsprechen, so wie wir leben. Im Grunde darf Jesus uns ähnlich sehen. Auch wenn er historisch irgendwie ausgesehen hat, aber wir haben im Neuen Testament keinerlei Aussagen darüber, wie Jesus ausgesehen hat. Und das sicherlich auch ganz bewusst. Jesus kommt uns ganz nahe. Und dieses Problem mit den Kulturen, mit den Vorstellungen, das hatte Paulus und Barnabas jetzt auf einmal. Denn die beiden können kein Lyakonisch. Davon können wir mal ausgehen. Also Paulus hat auf Griechisch gepredigt, weil jeder so halbwegs irgendwie das dann verstanden hat. Aber dieses Lyakonisch konnte er nicht. Und nun kommt es zum großen Unverständnis und das in beide Richtungen. Zum einen brauchen Paulus und Barnabas eine gewisse Zeit, bis sie kapieren, was jetzt hier gerade abgeht. Plötzlich ziehen die da los und dann kommen da Blumenkränze und so. Es könnte auch sein, dass das plötzlich der Auftakt zu einem Dankesvolksfest ist. Ne, so irgendwie Maibaum aufziehen oder an Oktoberfest ist ja auch bald wieder. Also bis sie verstanden haben, was hier eigentlich läuft, brauchte es eine gewisse Zeit. weil die wussten ja nicht, dass sie hier plötzlich von Hermes und von Zeus reden und so, das haben sie gar nicht verstanden. Also Paulus und Barnabas, aber auch andersrum, und das ist das viel Wichtigere, die Leute dort haben das, was sie erlebt haben, dass nämlich dort einer geheilt wurde plötzlich, den kannten sie ja, der ist noch nie gelaufen, auf einmal kann der laufen, das haben sie interpretiert mit dem Raster, was sie zur Verfügung hatten. Mit dem Deutungsmuster, wie sie normalerweise solche Sachen deuten. Nämlich, dass da irgendwie die Götter auf die Erde gekommen sind. So kann man das erwarten, wenn sowas passiert. Da kommen dann irgendwie Götter, Zeus und sonst wer. Und die machen da jetzt was. Also die haben was beobachtet und etwas erlebt und deuten es mit dem Muster, mit dem Verständnis, was sie so haben. Und haben erstmal gar nicht verstanden, dass hier was ganz anderes abgeht. Also auf beiden Seiten kommt es zu einem Missverständnis, zu einer Spannung, einer Konfrontation der Kulturen. Als dann Paulus und Barnabas das kapieren, was hier los ist, etwas, was sie ganz sicher nicht wollten, zerrissen sie ihre Kleider, steht hier, und sie rufen in die Menschenmenge herein, Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Sie zerrissen die Kleider, da müssen wir uns jetzt nicht vorstellen, dass sie dann da nackig rumgesprungen sind, sondern das ist ein jüdischer Brauch, dass man das Obergewand so anreißt. Haben vielleicht die Leute da, die sie da beobachtet haben, auch gar nicht verstanden, haben sich gewundert, was machen die denn jetzt da? Jetzt fangen die an, sich hier die Kleider zu zerreißen. Aber Paulus und Barnabas machen ihnen deutlich, dass das, was sie jetzt da versuchen, doch gar nicht geht. Und dann kommt etwas sehr für uns sehr Spannendes und Interessantes. Hier hat Lukas aufgeschrieben, wie Paulus dann versucht hat, diesen Menschen, die keinen Hintergrund haben, zu predigen, zu verkünden, ihnen nahe zu kommen. Er sagt, wir verkünden euch die gute Nachricht, also das Evangelium von Jesus, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Natürlich, das, was ihr hier macht, entspricht überhaupt nicht dem, was wir wollen. Und dann kommt so etwas wie eine Zusammenfassung einer Predigt, die Paulus gehalten hat bei Menschen, die eben keinen jüdischen Hintergrund hatten. Also wo er nicht darauf bauen konnte, die kennen sich schon aus mit dem Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs und Mose und alle anderen Sachen, da kann ich drauf aufbauen, sondern die keine Ahnung haben, die gar nichts wissen. Wir haben das hier und in Apostelgeschichte 17, wo Paulus da in Athen auf dem Areopag versucht, den Menschen das Evangelium zu sagen. Und er sagt hier, wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat Himmel, Erde und Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle heidnischen Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Durch all das Gute, das er tut. Vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Also hier versucht Paulus anzuknüpfen bei der Lebenswirklichkeit der Menschen damals. Er sagte nicht, ihr Götzendiener, wie könnt ihr nur, was weiß ich, über euch, sondern er knüpft an bei dem, was sie erfahren haben und sagt, Leute, ihr habt schon so viel Gutes im Leben erfahren. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wer dafür verantwortlich ist? Gott begegnet euch darin. Er gibt euch viel Gutes. Er erfüllt euer Herz mit Freude, steht hier sogar. Also, das ist ein kleiner Auszug von dem, wie Paulus gepredigt haben wird, aber er knüpft bei dem an, was die Menschen verstehen können. Er bringt ihnen nicht von außen etwas und sagt, so jetzt hier Vogel friss oder stirb, sondern er übersetzt es erstmal in ihre Lebenswirklichkeit und sagt, Mensch, da kommt ihr auf die Linie, wie Gott in eurem Leben schon längst gehandelt hat, obwohl ihr von ihm gar nichts wisst, obwohl ihr gar keine Ahnung habt, worum es geht. Aber seht ihr, was Gott schon getan hat. Er ist der Schöpfer, das ist das eine, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was darin ist. Und er gibt euch reichlich Ernte, er begegnet euch, er gibt euch Nahrung, er erfüllt eure Herzen mit Freude. Paulus versucht auf die Weise, den Menschen, die ihn so völlig missverstanden haben, weil ihnen die Voraussetzungen gefehlt haben, entgegenzukommen, ihnen das Evangelium nahezubringen. Und das ist ein weiter Weg mitunter, den wir gehen müssen. Und jetzt komme ich zu uns, wenn wir Menschen sind, die mit Jesus leben und den Wunsch haben, das, was wir mit Jesus erfahren, weiterzugeben, also anderen zu frohe Botschaften, da leben wir ja in Zeiten, wo das eher ähnlich ist. Also wir haben ja nicht mal eine gemeinsame Kultur in unserem Land, wo man sagen könnte, jeder ist abendländisch-christlich geprägt oder irgendwie sowas, sondern es gibt so viele unterschiedliche Kulturen und Wirklichkeiten, Subkulturen und was alles gibt, dass wir auch wir herausgefordert sind, das Evangelium so zu sagen, dass die Menschen es verstehen können. Also das Evangelium heißt, dass wir von Jesus erzählen. Deswegen möchte ich uns ermutigen zum Frohbotschaften. Also Frohbotschaften, die gute Nachricht weiterzusagen. Ermutigen dazu, von dem zu erzählen, was wir mit Jesus erleben. Und grundsätzlich, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Gott zum Glauben führt. Dass Gott handelt. Und das dürfen wir nie außer Acht lassen. Es ist nicht unser Tun. Auch wenn wir herausgefordert sind, das davon weiterzuhören. Aber Gott handelt an den Menschen. Wir können das nicht machen. Und wir können immer davon ausgehen, dass Gott schon längst mit jedem Menschen unterwegs ist. Wir fangen nie bei Null an. Gott liebt jeden Menschen. Und er handelt im Leben von jedem Menschen. Und wir können anknüpfen. Auch wenn derjenige vielleicht gar nicht weiß, wer Gott ist, was er darunter verstehen soll oder diejenige oder völlig andere Vorstellungen hat. Aber das ist unsere Haltung, wie wir Menschen begegnen. Gott handelt. Er führt zum Glauben und er ist schon längst mit jedem Menschen unterwegs. Er hat schon diesen Menschen im Blick. Er hat ihn geschaffen, er hat ihn lieb, er möchte diesen Menschen begegnen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und der Glaube entsteht durch das Wort Christi, in dem also von Christus erzählt wird. Zunächst, also da geht es um den Inhalt. Da geht es darum, dass auch wir herausgefordert sind, ermutigt sein sollen, von dem zu erzählen, was Jesus für uns bedeutet. Es geht nicht um theologische Abhandlungen, es geht nicht um ideologische Richtigkeiten. Davon gibt es in unserem Welt reichlich, wo man auch hin und wieder mal mitdiskutieren kann und muss. Aber zuerst geht es darum, was bedeutet Glaube eigentlich für mich persönlich? Was bedeutet Jesus in meinem Leben? Und das kann ich weitererzählen anderen. Wie mir es geholfen hat, wenn ich bete. Wie Gott mich geführt hat. Wie er manche Wunder in meinem Leben tut. Davon kann ich weitererzählen. Das ist das, was die Menschen hören wollen oder hören müssen. Wie Jesus heute handelt. Und dann natürlich kann ich über alle möglichen Dinge auch noch berichten. Aber erstmal geht es darum, Christus von Jesus zu erzählen, wie er in meinem Leben handelt. Und dann kann ich davon ausgehen und das erwarten, dass Christus selbst bewirkt, dass jemand sich ihm anvertraut. Dass Christus selbst darin handelt. Das Wort Christi bedeutet nicht nur, dass ich von Christus erzähle, sondern dass Christus darin redet. Dass er Menschen darin begegnet. Und dass er das Vertrauen schafft, dass jemand sich ihm anvertraut. Und neues Leben möchte und sich Vergebung, Erneuerung, Hilfe, Ermutigung bei ihm sucht. Anfängt zu beten. Christus selbst schafft das Vertrauen. Unsere Herausforderung ist, glaube ich, heutzutage die größte, besteht darin, dass wir die gute Nachricht so sagen, dass sie in der Kultur hier und heute verstanden werden kann. Das ist mitunter die, glaube ich, die höchste Herausforderung. Wir können von uns persönlich erzählen. Ich glaube, das ist so ein erster guter Schritt, Kulturen zu überwinden. Was man von sich persönlich erzählen kann, das kann dann auch jeder, können viele nachvollziehen. Aber wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Menschen wissen, was wir meinen, wenn wir von Gott reden oder so. Da gibt es so viele, viele unterschiedliche Verständnisse, was da ist. Oder auch, obwohl wir ja christliches Abendland sind, aber was unter christlich verstanden wird oder unter kirchlich verstanden wird oder sonst was bei vielen Menschen, das ist nun wirklich nicht das, was ich darunter verstehe oder was ich gerne jemandem sagen möchte. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir auch mitten in einer Kultur, als Christen in einer Kultur leben, die oft gar nicht versteht, was wir meinen, wo wir neu das Vokabular finden müssen. Es so zu sagen, dass Menschen es auch für sich persönlich hören können. Dazu möchte ich uns herausfordern und auch ermutigen. Es hilft nicht, dass wir, ich sage das immer gerne, so eine christliche Kultur hochhalten. Ne, also irgendwelche Dinge wichtig halten, die doch zu unserer Kultur gehören. Das ist auch schön, dass es Musik gibt und was weiß ich alles. Aber hier geht es darum, dass Menschen Jesus begegnen. Und dazu müssen sie ihm auch verstehen können. Und ich möchte dich fast zum Schluss ganz persönlich auch ermutigen. Vielleicht bist du auf dem Weg, zum Glauben zu kommen. Dich ermutigen, doch wahrzunehmen, was Gott schon längst in deinem Leben an Gutem tut. Es gibt ja diese klassische kritische Frage, wie kann Gott das zulassen? Ist auch richtig, ist eine berechtigte Frage. Die Frage, wie kann Gott das zulassen, dass so viel Leid in dieser Welt passiert und so. Das ist auch eine Frage, die man nicht leichtfertig abtun könnte und kann und sollte. Und auch schwierig bis gar nicht zu beantworten ist. Aber man kann auch mal fragen, wie kann Gott es eigentlich zulassen, dass es so viel Gutes in meinem Leben gibt? Wie kann Gott es eigentlich zugelassen haben, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich getröstet bin im Leid? Wie kann Gott so viel Gutes in meinem Leben bewirken? Und dazu möchte ich dich ermutigen, diese Erkenntnis zuzulassen, das anzunehmen, das, was ich erfahre in meinem Leben an Erfolg, an Gesundheit, an positiven Beziehungen, das ist Gottes Wirken. Das ist nicht nur Zufall, das ist nicht nur irgendwie, sondern Gott handelt schon längst in meinem Leben. Und dem darfst du dich anvertrauen. Darauf darfst du antworten. Ich möchte dich persönlich ermutigen, das Gute in deinem Leben wahrzunehmen, was Gott schon längst tut. Und dann davon weiterzuerzählen anderen. Und das mit deiner großen Natürlichkeit zu tun, das ist das, was die Menschen hören sollen und wollen von uns. Aber, das muss ich dazu sagen, es ist kein Erfolgsrezept. Also wir können jetzt nicht sagen, so jetzt haben wir es verstanden, wie es geht, und dann wird das auch immer so passieren. Das zeigt der Rest dieses kleinen Abschnitts. Also Paulus und Barnabas versuchten, das hier noch zu retten, was zu retten ist. Doch selbst mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute kaum davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Also das ist richtige Arbeit, wenn man solche Grenzen überfinden will und soll, solche kulturellen Grenzen. Das geht man nicht nur so ganz einfach. Also hier mit Mühe und Not. Und dann kommt dann auch noch eine schwierige Situation dazu mit den Erfahrungen aus der anderen Stadt, wo sie herkommen, aus Ikonion. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und aus Ikonion. Sie brachten die Menge auf ihre Seite und steinigten Paulus. Dann schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als sich die Jünger um ihn drängten, stand er auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe, also zur nächsten Stadt. Also eine richtige Erfolgsgeschichte sieht auf den ersten Blick ein bisschen anders aus. Also, dass Paulus hier versucht, das Evangelium zu verkünden, und dann schwingt die Stimmung um und sie steinigen ihn und halten ihn für tot. Doch es gibt so einen kleinen tröstenden Satz, finde ich, da drin. Hier steht, als sich die Jünger um ihn drängten. Und damit sind nicht die gemeint, die mit ihm durch die Gegend gezogen sind, sondern das heißt, da sind schon Leute zum Glauben gekommen. Es ist eine kleine Gemeinde entstanden. Vielleicht nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen würden, aber Paulus ist dort mit hineingenommen in diese Gemeinde, die entstanden ist durch die Verkündigung des Evangeliums. Und die ermutigen sie, und dann ziehen sie weiter ihrem Auftrag nach zur nächsten Stadt. Auf die Weise können wir uns mit hineinnehmen lassen. Für unser Leben, unser frohe Botschaften. Und ich möchte uns ermutigen, das auch zu tun. Und ich will das tun mit diesem schönen Bildchen, was ich gefunden habe. Lasst es uns leben, fröhlich, das, was Jesus in unserem Leben ausmacht. Gott segne uns darin. Amen.